Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Bevor wir mit dem Podcast anfangen, ich muss dir was erzählen. Es ist was passiert, was mir in meiner, mittlerweile 35 Jahre alten Computerkarriere noch nie passiert ist.
Es hat etwas gleich auf Anfang funktioniert.
Nein. Ja, so ungefähr. Also pass auf, folgende Geschichte. Ein Nachbar, älterer Nachbar, klingelt bei uns an der Tür vor ein paar Tagen und sagt hier, mein Excel geht nicht mehr.
Oh je. Und ganze Abend wieder weg. Alles
ja,
klar.
Ja, also man hilft natürlich und jeder ITler kann das ja nachvollziehen, wie sehr man sich darüber freut, solche Probleme zu lösen bei Nachbarn.
Mit wie viele Flaschen Wein hast du schon im Keller stehen, die du nie trinken wirst?
ja, genau. Ja, also, aber natürlich habe ich das gemacht und bin dann hingegangen. Ja. Und es war wirklich strange. Also er hat ein altes Excel, also noch ein gekauftes Excel, so von 2019, weißt du, da konntest du es noch quasi einmal Lifetime-License kaufen.
Ja.
Und konnte bestimmte Excel-Sheets nicht aufmachen, die er per Mail bekommen hat. Also manche gehen nicht. Und bei manchen sagt er, nicht genügend Arbeitsspeicher. Also so eine generische Scheißmeldung, die alles heißen kann.
Ja.
So, dann habe ich das hin und her probiert, habe mir die Excel-Sheets geschickt, die haben bei mir funktioniert und habe dann, also um auszuschließen, dass es an diesen Dateien liegt, habe dann gesagt, hier, pass auf, wir installieren das mal neu, weil man unter Windows macht man das so. Wenn der Software nicht funktioniert, dann installiert man die einfach neu.
Ja.
Dann hat es jetzt ein paar Wochen gedauert, bis er seine Lizenz wieder gefunden hat, die er irgendwo im Schrank im Ordner hatte. Und dann kam er wieder, so, ey, ich habe die Lizenz gefunden, jetzt kann man endlich neu installieren. So, erste Hürde, die Installer zu finden. Microsoft hat das ja out of support und so weiter und versteckt diese Installer wirklich grandios. Die zu finden ist fast unmöglich. Ja. Dann gibt es 1000 Third-Party-Seiten, denen ich alle nicht vertraue. Also das war schon mal das Erste.
Gemini-Fragen. Also wenn die Microsoft-KI das nicht weiß, wäre das eine Idee?
Ja, du meinst Copilot. Copilot,
Gemini ist ja. Ja, sorry, nicht. Ja.
Ich habe dann was anderes gemacht. Ich habe das runtergeladen, habe dann einen Downloader gefunden.
Mhm.
Und dann habe ich, während der downgeloadet hat, also das 4 GB, habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal, musst du erstmal entfernen, gehe also in die Software, in der Systemsteuerung, will dann das entfernen. Und dann dachte ich mir, ey, weißt du was, bevor wir es entfernen, klicke ich auf Reparieren. Das ist die Funktion von Windows, sagen hier, reparier deine Fehler.
Für was auch immer die da ist.
Ja. Und was soll ich sagen? Es repariert und es funktioniert. Ich habe da drauf geklickt, der hat 3 Minuten gerödelt und jetzt geht's.
Was?
Ja. Windows hat sich selbst repariert. Es ist unfassbar.
Nein.
Doch, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwo anrufen soll, weil ich der erste Mensch auf der Welt bin, der diese Funktion wirklich positiv nutzen konnte. Ich fasse es.
Ich wollte gerade fragen, ob du mir noch erzählst, dass dann der Weihnachtsmann vor der Tür stand und geklingelt hat. Also ernsthaft, diese Reparieren-Funktion hat noch nie irgendwas repariert. Noch nie. Ja.
Da sind wir uns einig, oder? Also ich habe das schon 1000 Mal probiert, es hat noch nie irgendwas geändert und diesmal hat es geklappt. Und ich habe gesagt, ey, das muss ich dem Tobi unbedingt erzählen, der wird ausrasten. Das ist einfach geil.
Ja, ich habe am gleichen Tag noch Lotto gespielt. Ich glaube sogar, dass der Jackpot in diesem normalen, nicht Euro-Lotto, in diesem normalen 6 aus 49 gerade ziemlich hoch ist oder so. Also lohnt sich vielleicht.
Ja, lohnt sich bestimmt. Wobei der Euro-Jackpot ist geknackt worden, leider. Keine 120 Millionen.
Ja, aber ich glaube, das andere sind 50 Millionen. Auch da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Ich glaube, selbst bei 4 würde ich nicht Nein sagen. Also
ja,
vielleicht
weißt
auch
ja,
bei einer schon
Umland und so, da ist natürlich, weißt du, da sind das keine Summen mehr. Weißt du.
Das sind keine Summen. Ach, hey. Also Respekt, gratuliere dir. Nächstes Mal kannst du ihm sagen, klick doch auf Reparieren.
Ja, genau.
Ihr habt also diesen Lizenz-Key, den er wochenlang gesucht hat, gar nicht gebraucht. Der wird sich auch gedacht haben, das ist ja ein toller Experte hier. Lässt mich da wochenlang suchen und dann braucht man den Scheiß gar nicht.
Aber er hat meine Verwunderung über meine Fähigkeiten, das mit dem Reparieren-Button zu reparieren, auch durchaus mitbekommen. Ja. Also es ist wirklich
denke ich mir, du bist wahrscheinlich sprachlos da gesessen, bis irgendwie der Sabber aus dem Mund getropft ist und hast nicht verstanden, was los ist.
Du, ich habe mir selbst High Five gegeben. Also Wahnsinn. Okay, das haben wir abgehakt. War wichtig, war ganz wichtig für mich. Ich habe eine Ergänzung zu einem Feature, über das wir in den letzten Podcast-Folgen gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass sehr viele iPhones gestohlen werden und dass die entsperrten iPhones mehr wert sind. Ne?
Ja.
So, das hat jetzt Apple auch erkannt und arbeitet gerade an der Funktion, an der neuen Sicherheitsfunktion, um sozusagen zu erkennen, wenn dir ein Handy aus der Hand gerissen wird. Das ist ja auch total logisch eigentlich.
Weißt ja, du? Aber wie macht man das mit dem Gyrosensor oder so?
Korrekt. Also Gyrosensor und vielleicht auch in Verbindung mit der Apple Watch kann sein, dass das zusammen funktioniert nur, dass du die quasi die Entfernung nicht zwischen beiden checkst. Aber der Gyrosensor müsste doch eigentlich erkennen, ob du jetzt fällst oder ob das Handy jetzt beschleunigt wird auf einen Schlag.
Also, vertikal, ja.
Ja,
stimmt.
Finde ich sehr smart.
Und die erkennen ja auch, ob du läufst, Fahrrad fährst, Moped fährst oder auf einem Pferd reitest.
Ja.
Das sind alles sehr klare Muster und das mit dem aus der Hand reißen wahrscheinlich auch. Du hältst es ruhig, du scrollst was und plötzlich hört das Scrollen auf, also was du gerade quasi gemacht hast, und das Ding beschleunigt vertikal massivst und fährt. Ja, ich glaube, du brauchst keine Apple Watch dabei, oder?
Naja, es kann ja sein, dass du auch losrennst, dass du quasi was am Handy hast.
Ja, aber Rennen ist ja wieder mit Hoppeln. Also da hast du ja so kreisrunde Laufbewegungen.
Ja, aber der Dieb kann ja auch laufen. Also der muss ja nicht auf dem Rad sitzen, auf dem Motorrad. Es kann ja auch sein, dass der läuft und dir aus der Hand reißt. Deswegen glaube ich, dass es schon mit der Apple Watch das wahrscheinlichere Szenario ist.
Okay, könnte sein,
dann,
ja.
Aber dann wird es automatisch gesperrt und dann hast du schon mal ein großes Problem weniger.
Super coole Idee.
Ja,
also, finde ich cool.
Ja.
Du erinnerst dich ja, ich habe vor vielen Jahren mal auch so eine Software gehabt, die kam damals noch aus Südamerika, eine der ersten Software, die dafür gesorgt hat, dass man gestohlene Handys und Computer wiederkriegt. Wo wir uns dann bei SternTV ja auch einen Laptop haben klauen lassen, einen MacBook Air. Und das Schwierigste an dem ganzen Dreh war, überhaupt einen Dieb zu finden. Also wir haben das Ding ausgelegt, stundenlang hingelegt. Meinst du, es hätte einer mitgenommen? Nix. Bis dann am Abend doch endlich einer zugegriffen hat. Am zweiten Tag.
Okay. Ist halt kein Fahrrad. Ein Fahrrad ist, glaube ich, da leichter, schneller weg.
Ja, oder Smartphones so wahrscheinlich auch. Wir hätten das mit Smartphones machen müssen.
Ja.
Das heißt drum.
Naja. Also, ich sag dir, das sind, aber ich finde es ja schon gut, dass das so Probleme sind, die offensichtlich bei so einem Konzern wie Apple auch ankommen und sagen, okay, gut, da müssen wir was gegen tun, weil,
ja, finde ich super.
Riesending.
Ja, das stimmt. Wenn dieser Dieb auf seiner Flucht einen Unfall hat, weil er mit einem Bus kollidiert und dann plötzlich Dutzende Verletzte im Bus inklusive des Diebes auf der Straße liegen, hat jemand ein neues Gadget erfunden, möchte ich mal sagen, das dann hilft. Also du kennst bestimmt, dass im Katastrophenfall...
Hier fährt gerade ein Krankenwagen vorbei. Das ist kein Soundeffekt, aber wenn man das hört, hier ist wirklich gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Also es passt gerade zum Thema, ist aber kein Soundeffekt, den hinterlegt.
Kein Soundeffekt, okay, ja. Gut. Wow. Also worum ich hier diese weite Schleife drehe, es geht um Triage. Also wenn viele Verletzte sind Ärztinnen und Ärzte ja erstmal vor Ort und wissen eigentlich genau, wir haben deutlich mehr Verletzte als Menschen, die helfen können, und dann wird triagiert. Das bedeutet, die versuchen sich möglichst schnell einen Überblick zu schaffen, wer braucht dringend Hilfe, wen kann man noch eine Stunde liegen lassen und dann erst helfen, auch wenn es weh tut, aber die Person wird jetzt nicht gleich ins Gras beißen oder sonst irgendwas. Und das ist relativ dramatisch, glaube ich, und auch sehr schwierig, insbesondere bei sehr vielen. Und jetzt wurde ein Sensorpflaster erfunden, das du in so einem Fall quasi auf alle Verletzten klebst. Zwei Stück, einmal oben an der Stirn und einmal dann an deiner Pumpe so auf die Brust. Und das Spannende an der Sache ist, die Dinger erfassen durch optische Sensoren, sowas wie die Sauerstoffsättigung im Blut, deinen Puls. Dann gibt's Beschleunigungssensoren, da sind sie wieder, Gyrosensoren, die Atemfrequenz, Überhebung und Senkung deines Brustkorbs messen. Und dann gibt's noch integrierte Elektroden zur Überwachung der Herzfunktion. So, und jetzt kommt's aber, diese Sensorpflaster haben auch offensichtlich eine kleine Batterie, denn die senden diese Vitalwerte zusammen mit deinem Standort, also da, wo der Verletzte liegt, an die Einsatzleitung. Und die haben einen Monitor, wo dann, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, 120 Verletzte irgendwie rumliegen und können alle gleichzeitig überwachen. Und wenn dann bei irgendeinem irgendwas kritisch wird oder so, dann blinkt der auf und dann können die quasi sofort dahin rennen. Phänomenal, oder?
Ja, total. Also die kommen dann, kleben dir das Ding auf und sagen, gehen dann weiter und gucken dann, wann du Hilfe brauchst sozusagen oder an welche Stelle du kommst. Ja.
die gucken, wenn dann halt 100 Verletzte da liegen, ja, aber nur 3 Ärztinnen oder Ärzte, dann müssen die ja in der Reihenfolge abarbeiten, wo es am kritischsten ist. Und genau darum geht's. Ja. Und diese Entscheidung muss dann auch kein Mensch treffen. Das ist jetzt sicherlich eine Randnotiz an der Sache, aber das Große und Ganze ist ja, dass du trotzdem, wenn sich bei jemandem irgendwas verschlechtert, schnell reagieren kannst, weil diese Pflaster dann einfach Alarm schlagen. Weil das war ja vorher das Problem. Du schaust noch gut aus, dein Arzt fragt dich, können Sie noch warten, geht's noch? Und du sagst, tut zwar weh, aber ja. Und plötzlich geht's halt nicht mehr. Dann ist halt schwierig. Und da wärst du früher wahrscheinlich über den Jordan gegangen und jetzt schlägt das System Alarm.
Ja, sensationell. Also sehe ich jetzt auch für den Katastrophenfall auch erstmal kein Nachteil dran. Ja, also kritisch wird es dann, wenn du das Ding immer trägst und diese Daten dann irgendwie zu Third Party übertragen werden, dann würde ich sagen,
das
ja,
nennt
weiß
sich,
nicht. Aber
das nennt sich Apple Watch.
Ja, genau.
Ja, ist ja nichts anderes. Ne? Aber ich finde das ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte über, ich sage jetzt mal, die immer kleiner werdenden Sensoren, immer mehr Funkvernetzung oder sonst irgendwas, die wirklich mal endlich sinnvoll ist, wo es nicht darum geht, uns noch bessere Marketingfunktionen anzubieten und unser Erlebnis beim Online-Shopping zu verbessern.
Ja, stimmt, da hast du vollkommen recht. Eine Möglichkeit, Sensoren zu nutzen, ohne uns Werbung aufzudrücken. Sehr gut.
Genau. Vielleicht kommt allerdings irgendwie, was weiß ich, die Pflaster von Milram sind die schönsten oder an der Milram macht das. Egal, du weißt.
Du hast was mitgebracht zu Home Data Center. Also ich weiß ja, du hast ja eine sehr, sehr große Wohnung in verschiedenen Städten hier in Deutschland. Da würde im Keller auch locker so ein typisches AWS Azure Datencenter reinpassen. Also weißt du, da, wo die Golfkarts fahren, neben der Go-Kart-Bahn. Okay.
Also, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Ich habe eine ganz normale Wohnung, nur dass das klar ist. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe gelesen, dass Nvidia dir jetzt gerne oder Menschen zum Beispiel in den USA gerne $22.000 pro Jahr geben möchte, wenn du ein Mini-Datencenter bei dir betreibst. Die würden dir über ein Startup, das sich wohl Span nennt, so ein Geräten stellen etwa so groß wie das Außengerät einer Klimaanlage. Kennst du ja diese Dinger mit dem Fan drin? Und also das ist, was ist das? So ein 1,40 Meter auf 1,20 Meter etwa grob, ja, oder?
Wie so ein 30 wie so Kühlschrank ungefähr, oder?
Ja, ein bisschen andere Form, aber wie ein Kühlschrank. Ja. Hast recht. Genau. Und da sollen angeblich 16 Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell GPUs drin sein, 4 AMD EPYC Server CPUs und 3 Terabyte Daten. Memory, Entschuldigung. Und das wollen die dann über so einen Grid quasi zusammenschalten und wenn dann, keine Ahnung, zigtausende in den USA oder bei uns, keine Ahnung, so ein Teil bei sich aufstellen, dann brauchst du kein Riesendatencenter in Arizona in der Wüste bauen, wo du nämlich das Problem hast, dass du dort konzentriert ganz, ganz viel Strom brauchst und eigentlich noch ein schnelles Atomkraftwerk aus dem Boden stampfen musst. Die Leute, deswegen kriegt man davon Geld, betreiben das zu Hause mit, ich sage jetzt mal, mit ihrem Strom, den sie dort, ich sage jetzt mal nicht im Überfluss, aber den du dort einfach hast und wo du das Ding mitbetreiben kannst. Finde ich von der Idee her eigentlich richtig gut überlegt, weil das macht das Ganze einfacher und du hast eben nicht dieses Standortproblem mit der Elektrizität. Auf der anderen Seite frage ich mich, 3 Terabyte Memory, 16 Nvidia RTX, also ganz ehrlich, da steht doch morgen, ich meine, die klauen ja heute Kupferkabel, da steht doch morgen einer vor der Tür bei dir und schraubt es da raus und verkauft es bei eBay weiter, oder? Da kannst du doch Gift drauf nehmen, dass das passieren wird.
Also die Hardware, die ist ja hunderttausende Dollar wert. Also das ist ja jetzt kein günstiges Hyperscaler reinstellt. Ich frage mich, was die lokalen Energiebetreiber dazu sagen, weil in USA, die haben ja, sage ich mal, ein ganz anderes Energienetz als wir hier in Europa. Das steht ja sehr auf Stelzen. Also das ist wirklich fragil. Ja, also Stromausfall in den USA ist jetzt nicht so außergewöhnlich wie bei uns. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch in der einen oder anderen Gegend dann zu Problemen kommt. Die andere Frage oder die andere Sache ist, ich sage in meinem aktuellen Vortrag, wo es auch um Cyberwar und diese Themen geht, sage ich auch, dass die Rechenzentren auch mittlerweile geschützt werden vor Raketen, weil die eben auch Teil einer Cyberwaffe sind. Ja? Also das heißt, wenn du eine KI nutzt, dann wird diese KI auch vom Pentagon oder Kriegsministerium oder wie es auch immer gerade heißen, verwendet, um Dinge im Cyberwar zu tun. Und ja, damit ja, minimierst du natürlich auch das Risiko, dass du einfach abgeschaltet wirst, in dem Fall, wenn so ein Rechenzentrum down ist. Ja?
Richtig, auch eine gute Überlegung. Also da geht es nicht nur um den Strom, den du zentriert oder ja, zentralisiert abgreifen musst, sondern du hast ein verteiltes Rechenzentrum. Und dann fallen halt 2 so kleine Kühlschränke aus, aber die restlichen 18.998 laufen weiter.
Genau. Aber, ja, ich habe noch ein Aber. Also ich habe ja auch, ich habe schon viele Rechenzentren gesehen, ich habe auch schon mal in einem gearbeitet und da gab es diese Cages. Also du konntest dann sozusagen einen Schrank mieten oder einen Slot in einem Schrank oder ja, einen ganzen Cage, also so ein Käfig, wo deine Server drin standen. Da hast du nur einen Schlüssel gehabt und du konntest rein. Also ging es ganz extrem um physikalische Sicherheit, dass du ja eben nicht hingehen kannst und da irgendwie da was rausschrauben kannst. Jetzt weiß ich nicht, wie diese Dinger verblombt sind. Werden sie mit Sicherheit sein, ja. Aber auch da, wenn das Teil bei dir quasi im Wohnzimmer neben dran steht und du die Zeit hast, dann kannst du dann natürlich auch irgendwann das Ding aufmachen und Dinge tun.
Natürlich. Ja, also, ja, klar. Also und wahrscheinlich wird das nicht der Häuslebauer selber sein, sondern da kommen nachts irgendwelche Banden, die darauf spezialisiert sind, so wie sie früher das Navi aus dem Audi geholt haben oder aus dem BMW, die wussten genau, welche 3 Knöpfe sie und Schrauben sie drücken müssen, wird es hier auch was geben. Das ja, wird wahrscheinlich 7 Minuten dauern, bis die wichtigen Teile, die sie weiterverkaufen können, raus sind.
Also ich würde mir das bestellen und dann würde ich dann am nächsten Tag bei Nvidia anrufen und sagen, hier, bei mir waren nur 8 RTX Pro 6000 drin und nur 1 Terabyte Speicher. Ich weiß ja, nicht, also irgendwas stimmt da nicht.
Ich hätte aber da günstig was Gebrauchtes, das ich euch verkaufen.
Ich hätte noch was da, ja, genau. Ja, spannend. Also die Idee, erstmal interessant. Also ich hätte keinen Platz, sage ich, wie es ist. Also Nvidia, sorry, hiermit offiziell, ich habe keinen Platz dafür.
Ja. Na gut, dann bist du raus. Schade, ich dachte, das war für dich.
Umfeld, ja, nicht so mondän wie du, Tobi. Okay.
Ja. Was hast du noch mitgebracht? Hier steht was. Ja, nee, ich lass dich einfach selber machen.
Ja, du pass auf. Ich war die Tage mit einem Ex-Kollegen beim Mittagessen. Und also ganz normales Mittagessen. Und dann auf einmal klingelt bei ihm das Telefon. Und dann sagt er, es nervt so tierisch. Ich bekomme mittlerweile jeden Tag einen Anruf aus Schweden.
Was?
Also so ein Spam-Anruf. Also
aus Schweden?
Aus Schweden,
also ja. Österreich kenne ich, Spanien auch immer, Italien ist immer gern dabei, aber Schweden hatte ich noch nie.
Ja, du? Also bei mir ist im Prinzip jedes europäische Land und auch USA dabei, aber Schweden. Und dann sage ich zu ihm, hä, das ist ja witzig, ich auch. Und dann klingelt es bei mir das Telefon, Schweden.
Ja? Ach was,
die gleiche Nummer. Gleiche Nummer. Mit einer Minute Versatz. Dann sage ich hier, mach mal deine Anrufhistorie auf. Wir haben es nebeneinander gelegt. Die rufen immer 1 Minute zeitversetzt bei ihm an und dann bei mir.
Habt ihr ähnliche Nummern? Also seid ihr, keine Ahnung, 100 auseinander oder so?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Wir waren natürlich mal gleiche Arbeitgeber. Wir waren mal beim gleichen sozusagen Provider. Ja. Das heißt, wir waren beide bei der Telekom. Das heißt, da müssen diese Daten irgendwo wahrscheinlich als Set gekauft worden sein, abhandengekommen sein und die werden jetzt eben per Brute Force angerufen regelmäßig.
Wahnsinn, krass.
Und ich gehe natürlich nie ran bei sowas, nie. Ja, aber in dem Fall bin ich dann da doch mal rangegangen, weil ich wissen wollte, okay, was ist das? Vielleicht ist das ja ein ehemaliger Geschäftspartner, der uns erreichen will und da kommt einfach nichts. Also da fehlt sogar die Logik, da eine KI oder Bandansage zu machen, da kommt einfach gar nichts.
Also ja, aber manchmal dauert diese Bandansage, also auch dieses Hallo, hier ist PayPal. Kommt ja typischerweise erst 7 Sekunden, nachdem du abgehoben hast und gesagt, hallo, Ruhe, Silence und dann irgendwie, hallo, hier ist PayPal. Hast du gewartet?
Ja, nee, also so lange nicht. Ich habe, wie lange warte ich da? 5 Sekunden oder so. Dann ist meine Geduld am Ende für so einen Scheiß.
Ich wollte gerade sagen, du bist nicht geduldig genug. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Nee, also nicht bei Spam-Anrufen, nee. Aber trotzdem interessant gewesen, ja.
Ja.
Naja.
Wie auch immer. Was hast du noch dabei?
Also ich habe gelesen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden jetzt mehr Werkzeuge oder mehr Möglichkeiten im Kampf gegen Cyberangriffe bekommen sollen. Und das klingt ja erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, hat ja keiner was dagegen, wenn man jetzt sozusagen Möglichkeiten hat. Aber für mich klingt das alles wieder nach einem Versuch, diesen sogenannten Hackback zu etablieren. Das heißt also, dass man offensive Cyberfähigkeiten einbauen kann, damit Ermittlungsbehörden, wenn jetzt ein Hack stattfindet, auch Gegenmaßnahmen ergreifen können. Sie sagen explizit, es ist kein Hackback gemeint, sondern wenn jetzt quasi, also Sie haben es so, sag ich mal, laienhaft erklärt, dass wenn wir von diesem Server angegriffen werden, dann wollen wir auch diesen Server und dort Dinge tun, den abschalten oder manipulieren oder umleiten oder sonst was machen können.
Ja. Ja. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Bundeswehr aktiv sowas übt und macht für den Ernstfall. Die haben solche Tools und trainieren auch fleißig daran. Ich bin ehrlich gesagt auch ein Freund davon, dass die Polizei oder Cyberpolizei, nenne ich sie jetzt mal in dem Fall, auch ähnlich gut ausgerüstet ist wie die Gangster. Weil es macht keinen Sinn, wenn du, was weiß ich, wie heißt es immer so schön, wenn du mit dem Messer zur Schießerei kommst. Da verlierst halt einfach, ne? Ich denke da an Indiana Jones. Du kennst diese eine Szene, wo der andere mit dem Schwert rumfuchtelt und Indiana Jones zieht halt die Knarre und macht Puff. Weißt du übrigens, jetzt muss ich kurz abschweifen. Diese Szene war so nie im Drehbuch vorgesehen. Eigentlich sollten die ewig lang Schwertkampf haben, so Samurai-mäßig. Aber Harrison Ford, also der Schauspieler von Indiana Jones, war an dem Tag krank. Der hatte Fieber oder sowas, dem ging's nicht gut. Und die haben einfach den Dreh abkürzen wollen. Und deswegen hat der andere rumgefuchtelt und Indy hat einfach gemacht und dann war abgedreht und der Drehtag war vorbei.
Ja, ist witzig. Aber ich habe eine gewisse andere Meinung zu dem Thema. Ja, also der Vergleich mit den Polizei und so weiter, der hinkt an der Stelle, wo du sagst, okay, sagen wir mal, es geht um Pistolen. Ja, Gangster haben Pistolen, brauchen Polizisten auch Pistolen. Das verstehe ich. Aber bei einer Cyberwaffe ist es ja so, dass die geheim bleiben muss. Also eine Cyberwaffe ist nichts anderes wie eine Schwachstelle, die ausgenutzt wird. Und wenn in dem Fall die Polizei oder die Bundeswehr oder wer auch immer Schwachstellen ausnutzen kann, dann müssen sie diese Schwachstellen geheim halten und wir können unsere Netzwerke nicht schützen vor diesen Schwachstellen. Und daher hinkt dieser Vergleich. Und das muss man auch ganz extrem, sage ich mal, ablehnen, in meinen Augen.
Ja, also erstmal lehne ich das auch ab und ich bin auch ein Freund davon, dass alle Lücken geschlossen werden. Wir wissen aber, dass das nicht der Fall ist. Es werden keine amerikanischen, israelischen und sonstige Geheimdienste werden sich dann nicht an unsere Meinung halten. Ist so. Aber ich glaube auch nicht, dass das der Punkt ist bei der Polizei. Oder es ist zumindest nicht der, den ich meine. Ich glaube, die dürfen durchaus, ich sag mal, aktive Angriffsmethoden nutzen, um zum Beispiel durch Eindringen in Server herauszufinden, wo sitzt der wirklich, welche Verbindungen sind da, welche IP-Adressen liegen wirklich dahinter, wenn sie verschleiert werden oder sonst irgendwas. Also da geht es ja auch um Ermittlungsmethoden und ich glaube, dass die das brauchen, um effektiv handeln zu können. Ich gebe dir recht, jetzt kommen wir wieder auch zum Fall, was passiert dann, wenn bei der nächsten Wahl irgendeine andere Gruppierung an die Macht kommt, haben wir ja auch in den USA gesehen oder auch in der Türkei. Und die haben dann diese Werkzeuge schon in place und werden die dann auch nutzen. Das ist ein Thema, da bin ich völlig bei dir. Ich habe halt die Hoffnung, dass die Polizei einfach die Guten sind und dann darf man denen auch nicht eine Hand hinterm Rücken verschweißen und verschränken. Das geht einfach nicht.
Du argumentierst immer nur, ob das sein soll. Ja, da bin ich ja dabei. Das sollten die schon machen können. Mir geht es um das Wie. Weil das Wie bedingt eben sozusagen, dass unsere Computer, deiner, meiner, von jedem Hörer halt schlechter geschützt sind. Und da sehe ich das Problem. Ja, also.
Ja, da will ich dir gar nicht widersprechen und da stehe ich auch hundertprozentig auf deiner Seite. Aber wie ich schon sagte, da mache ich mir keine Illusion, dass das die FBI, CIA oder wie die alle heißen da drüben, NSA und der Mossad, ganz ehrlich, wenn es da hinschreiben sagt, bitte mach das nicht, dann, ich meine, die lesen das ja nicht mal. Das interessiert die einfach nicht. Also da muss man jetzt auch nicht die Augen verschließen, dass dem einfach nicht so ist. So sehr wir uns das wünschen, das wird nicht passieren. Und dann ist die Frage, ob wir dann auch sagen, dann nutzen wir es auch nicht und kämpfen mit einer Hand am Rücken festgebunden. Also ich glaube, weißt du, das ist so eine Diskussion, die von allen Seiten irgendwo richtig ist und wir werden wahrscheinlich auf keinen richtigen Nenner kommen. Okay. Es ist, aber dass die Polizei alles nicht darf, also gar nichts darf im Cyber-Dingsbums, sondern nur abwehren, mitlesen oder sonst irgendwas, finde ich halt auch einfach übertrieben.
Ich hoffe nur, dass wir nicht in 6 Monaten über einen Fall berichten, wo irgendein Polizist mal auf den Rechner von seiner Ex zugegriffen hat und sonst was, weil diese Möglichkeiten...
Dann muss der in den Knast gehen, ganz ehrlich. Also, weil wir werden auch Fälle haben, wo ein Polizist im, was weiß ich, in der Depression, im Drogenwahn oder sonst irgendwas mit seiner Dienstwaffe irgendwas macht, was er auch nicht hätte tun dürfen. Dann muss er halt in den Knast gehen.
Ja, also, aber diese Fälle gibt es halt immer. In dem Moment, wo du die Möglichkeiten ausweitest, hast du eben auch diese, Fälle. Also
ja,
ich halte es kritisch, aber wie du schon sagst, es gibt da auch keinen, also es gibt auch keine andere Lösung, die ich jetzt sehe.
Nein, es gibt keinen goldenen Weg, wo wir alle sagen, wo alle glücklich sind. Das ist einfach so. Ja. Und ich nochmal, und nicht, dass das falsch ist, ich bin eher und deutlich ein Verfechter, dass wir Menschen, also das Volk, sage ich jetzt mal, nicht überwacht werden sollen, dürfen und auch nicht können, und so weiter und so fort. Das ist schon richtig. Im Cyberkampf oder im Cybercrime-Umfeld, muss ich gestehen, sehe ich das ein bisschen anders auch. Der Kampf gegen organisierte Kriminalität außerhalb von Cyber ist auch eine Sache, wo ich sage, da darf man auch gerne mal ein bisschen strenger vorgehen. Aber sich an Gesetze halten. Solange die Gesetze da sind, ist alles gut. Und so wie sie jetzt sind, bin ich da auch dahinter.
Okay, haken wir ab. Das Thema, ich habe extra darauf geachtet, dass Elon Musk nicht vorkommt heute in der Folge, aber du hast ihn mitgebracht.
Du. Stimmt. Ja, also jetzt sind wir dann aber schon bei KI.
Ja, gut, wir können einen kleinen KI-Einschub machen, weil ich habe heute tatsächlich kein einziges KI-Thema. Kannst du dir das vorstellen? Nichts.
Ist nicht dein Ernst, oder? Warte mal, war da nichts dabei? Schau noch mal durch kurz, was hast du noch?
No KI.
No KI. Ist ja krass, tatsächlich. Okay, also pass auf. Du kennst Wikipedia, es gibt auch Grokipedia. Grok ist ja die KI von Elon Musk. Und Grok schreibt jetzt an einem Schatten-Wikipedia. Und wie man es sich vorstellen kann, das hat der WDR rausgefunden und auch noch ein paar Universitäten, die haben da Fact-Checking gemacht und haben sich das über mehrere Wochen angeschaut. Und ich verlinke auch unter podcast.ichglaubeeshackt.de diesen Beitrag von der Tagesschau. Den kann man sich auch anhören oder auch lesen. Das spielt keine Rolle, der ist sehr gut. Aber ganz einfach gesagt, die haben festgestellt, dass bei Grokipedia nicht alles immer so stimmt und auch so ein bisschen Bias dabei ist. Also der tendiert dann gerne.
Vielleicht?
Ja. Nein, pass auf, natürlich nicht. Aber ich erzähle es jetzt einfach, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen, die da jetzt nicht so drin sind. Da stehen dann auch so Dinge, die, ich sage jetzt mal, eher den politischen Ansichten des Elon Musks entsprechen und nicht zwingend der wissenschaftlichen Meinung allgemein. So. Insbesondere, wenn es um politische Sachen oder Klimawandel oder sonst irgendwas geht. So, jetzt kann man ja einerseits sagen, okay, dann nutze ich halt Grokipedia nicht. Ich kann ja Wikipedia nutzen. Warum brauche ich das? Dann läuft es halt an mir vorbei. Und die MAGA-Fans, denen ist ja eh nicht mehr zu helfen. Dann sollen die das ruhig lesen und glauben, dass da alles richtig ist. Aber was in diesem Artikel auch relativ am Schluss dann aber erst kommt, ist, dass vermutet wird, dass Grokipedia gerade so, wie es schreibt und wie es auch die Daten verfügbar macht, explizit darauf ausgerichtet ist, anderen KIs Informationen zur Verfügung zu stellen. Also, dass ein Copilot, ein Gemini, ein OpenAI sich dort bedient, und das ist auch schon passiert, die haben über 260.000 Zitate aus Grokipedia in anderen KIs gefunden. Und so versucht Elon Musk, über seinen Wikipedia-Klon seine Wunschmeinung einfach gesellschaftsfähig zu machen, weil er sie einfach überall platziert und sie ist überall da.
Ja, das habe ich auch gesehen und ich glaube auch genau, dass das der Hintergrund ist, dass du eben diese Fake-News-Schleuder aufbaust, nicht, dass es Menschen lesen, sondern dass es KIs lesen und du so unterschwellig sozusagen ins Trainingsmaterial reinkommst.
Das ja, nicht nur ins Trainingsmaterial, auch unterschwellig, wenn die da einfach, ich sage jetzt mal, aus so einer Quelle zitieren, eine andere KI zum Beispiel, und da siehst du ja nicht zwingend, von wo es herkommt. Also bei Perplexity wird ja die Quelle meistens angegeben oder immer, sage ich jetzt mal, aber man sieht es ja nicht immer. Wenn der eine Antwort gibt, weißt du ja nicht unbedingt, wo es herkommt. Und so kann dann auch die ein oder andere Falschinformation oder angehauchte Meinung oder sonst irgendwas dann in normalen Artikeln verschwinden und du liest es halt 7 Mal und irgendwann glaubst es einfach.
Mhm. Vor allen Dingen, glaube ich, ist es ein Problem, wenn du jetzt mal ein paar Jahre vorspulst, ja, schon mal 10, 20, 50 Jahre vor, da kannst du wahrscheinlich nicht mehr reproduzieren, was war denn jetzt echt und was war falsch oder was war eher die Wahrheit und was war eher Fake News.
Ja.
Das wird dann nicht mehr funktionieren. Und wenn du, sage ich mal, das, was da rauskommt an KI, ist ja alles sehr diffus. Also man kann ja nicht besonders gut sagen, diese Information hat die KI jetzt ausgespuckt, weil das im Trainingsmaterial war. Das geht ja unter. Das ist nicht mehr möglich. Ja. Deswegen um es positiv auszudrücken, eine sehr smarte Möglichkeit, normale, sage ich mal, vertrauenswürdige KIs mit Dreck zu fluten. Ja, also und damit wird das gemacht. Also ich habe Crockipedia aus nachvollziehbaren Gründen noch nie benutzt, habe auch nicht vor,
dass du es vielleicht schon gelesen, ohne es zu merken.
Genau, ja und machen wir uns nichts vor. Auch Newsseiten nehmen mittlerweile KI und lassen ihre Texte durchlaufen oder holen sich Quellen davon. Dann kann halt sein, dass es unterschwellig halt jetzt immer weiter in den Mainstream kommt. Ja.
Ja. Naja.
Hast du noch was Positives zu KI?
Habe ich tatsächlich. Also ich wollte ja gerade erst mal sagen, ich habe noch was zu KI. Ich habe ja gerade gelernt, du hast gar nichts zu KI. Und wenn jetzt schon der KI-Block ist, dann mache ich mein Thema einfach noch vorne rein und danach bist du mit all deinen restlichen Themen dran. Mhm. Ich habe auf Threads hat jemand was geschrieben und hat gesagt, ich habe mir was gebaut, ein US-Amerikaner. Ich habe es noch nicht nachgebaut, aber ich dachte mir, endlich mal so eine richtig geile KI-Anwendung, wo ich sage, die macht so richtig Sinn. Wie viele Screenshots hast du auf deinem Rechner?
Also von heute wahrscheinlich schon so 17 oder so, ja. Also wirklich sehr viele.
Und Apple macht ja Folgendes, die benamst den und das heißt halt Screenshot, Datum, Uhrzeit, Punkt, PNG oder JPEG, je nachdem, wie du es eingestellt hast. So, jetzt hat jemand einen Kurzbefehl gebaut, der die Apple AI nutzt und jedes Mal, wenn ein Screenshot in deinen dedizierten Ordner, typischerweise kommt er ins Download oder ins Desktop-Verzeichnis, wobei man das einstellen kann und er hat dann sinnvollerweise ein anderes Verzeichnis gemacht, das heißt Screenshots. Und immer wenn da was reingeht, geht ein automatisiert losgetretener Kurzbefehl los. Und dieser Kurzbefehl sendet den Screenshot an die Apple AI, die du auch lokal laufen lassen kannst. Also ich müsste in Deutschland mittlerweile auch gehen, richtig? Oder noch nicht?
Doch natürlich. Geht. Ja, doch geht.
Ne? Ja. Die analysiert das Bild und benahmst dir dann das Bild nicht als Screenshot mit Datum und Uhrzeit, sondern sagt dir, was da drauf ist. Nämlich, was weiß ich, Speisekarte lokal Terra X, keine Ahnung.
Soll ich dir was sagen? Ich bin weit voraus. Habe ich schon vor einem Jahr oder sowas ausprobiert, das Ding. Damals nicht mit der Apple AI, sondern mit tatsächlich ChatGPT. Hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber habe dann irgendein Problem gehabt. Ich glaube, du musstest dann die ChatGPT-App immer offen haben dafür, damit das funktioniert hat, weil ich keine API-Zugriffe habe. Da hat es mich genervt. Ja, jetzt mit der Apple-KI, wenn die sowieso im Hintergrund läuft, kann das eine coole Möglichkeit sein. Weil im Endeffekt reicht dir, du musst ja gar nicht groß da was haben. Du musst einfach nur, es reicht ja schon, wenn da, keine Ahnung, ein Screenshot heißt, Bankkontoauszug 26 PNG. Das hilft dir ja schon weiter, wenn du was suchst. Ja,
natürlich. Keine Frage. Völlig, aber ich bin gerade total geflasht. Du hast nicht nur Excel repariert, du hast auch diese Idee schon vor über einem Jahr selbst gehabt.
Eben. Nee, wow. Die habe ich nicht selbst gehabt. Nee. Das leider nicht. Das kann ich mir leider nicht anheften. Ich habe das auch gesehen, dass das jemand gemacht hat, auf dem iPhone tatsächlich, dass du sagst, wenn du einen Screenshot auf dem iPhone machst, dann wird der sofort benannt und einkategorisiert. Und kann man natürlich auch ganz einfach auf den Mac bringen. Ja? Also. Okay.
Ich verlinke es in den Shownotes trotzdem für jeden, der es vielleicht auch mal machen möchte.
Ja. Ich probiere es auf jeden Fall aus, weil das ist, ist wirklich eine Erleichterung. Weil Screenshots ist, glaube ich, das Feature, was man wirklich am meisten nutzt.
Permanent, ja.
Wie viele Screenshots schicke ich dir von irgendwelchen sehr coolen Präsentationen, die ich gebaut habe?
So, jetzt bin ich gespannt, weil ich bin durch, was du noch hast.
Ja, ich habe noch was. Es gab einen Cyberangriff auf Kliniken. Und zwar das UKSH, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und das UKE in Hamburg, also Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Genau, wurden, sehr bekannte Klinik, sehr gut.
ja, wurden Opfer eines Cyberangriffs, der auch, sage ich mal, sehr umfangreich war, in dem auch Patientendaten entwendet wurden. Also es wurden nicht nur Kundendaten, also Benutzer, also Name, Adressen und Rufnummern und so weiter gestohlen, sondern eben auch teilweise Patientendaten. Und das ist natürlich jetzt wiederum ein Fall, wo es dann ja durchaus nochmal kritischer wird. Also die haben jetzt auch eine Seite eingerichtet, wo sie die Leute informieren und sagen denen, hier, pass auf, wenn du jetzt Rechnungen bekommst zum Beispiel, dann schau da genau drauf, weil die können gefaked sein. Wenn dich einer anschreibt und dich erpressen will, melde dich hier und solche Sachen. Also das funktioniert schon ganz gut.
Sehr gut. Also finde ich sehr wichtig, weil es gab ja vor, jetzt muss ich lügen, 3-4 Jahren, schätze ich mal, diesen Fall, wo in, war es Norwegen, eine psychiatrische Klinik.
In Finnland war das.
War das in Finnland, geransomwert wurde und die nicht bezahlt haben und dann sehr, sehr viele Patientendaten inklusive Protokolle von psychiatrischen Sitzungen im Netz gelandet sind und dadurch viele Menschen bloßgestellt wurden und sich teilweise auch das Leben genommen haben. Also das ist wirklich etwas, was richtig krass ist, wenn wir hier von Patientendaten reden, weil das ist immer, wo man denkt, ja, mein Gott, dann wissen die halt, dass ich ein Furunkel am Knie hatte. Nee, ist es eben nicht. Da ist oftmals mehr dabei.
Ich möchte aber jetzt dieses Klinikum nicht zu sehr loben, denn jetzt gibt es neue Ereignisse, das habe ich gelesen, von dem Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, den wir auch, den wir vielleicht auch sehen die Tage. Der ist, glaube ich, auch bei der ISX Roadshow. Da werde ich auf jeden Fall mal die Hand schütteln wollen. Guter Typ.
Ja.
Der hat nämlich was geschrieben, dass der Chef von der Klinik in Schleswig-Holstein, der Jens Scholz, gesagt hat, man hat sich mit den Hackern geeinigt und es wird im Darknet nichts veröffentlicht. An Moment. Daten.
Was man könnte hat sich das bedeuten? Mit den Hackern geeinigt und es wird nichts, dann haben die einfach bezahlt.
Die haben Lösegeld bezahlt, genau.
Ja, klar.
Also das steht da natürlich dahinter. Ja. Da gibt es natürlich keine Details, aber da hat vielleicht einer so ein bisschen zu sehr ausgeplaudert, was da im Hintergrund lief. Also normalerweise, wenn Firmen Lösegeld zahlen, dann hält man da die Klappe. Das ist jetzt nichts, was man jetzt in der Newsseite steckt, ja.
Ja, aber jetzt, wir wissen, was das bedeutet und viele, viele andere auch natürlich, aber eben nicht die Allgemeinheit. Also für die Allgemeinheit ist vielleicht eher der beruhigende Satz, die Cyberkriminellen haben zugestimmt, die Daten nicht zu veröffentlichen. Das ist ja das, was beim Patienten ankommen muss.
Ja, ja, genau.
Also wenn du dem sagst, aus Datenschutzgründen sagen wir nichts, also verstehst du?
Aber es schaut halt danach aus.
Das ist schon schwierig, wie man da die Kommunikation macht.
Ja, klar. Aber es schaut schon schwer danach aus, dass die bezahlt haben.
Ja, natürlich klingt es hundertprozentig so, dass die bezahlt haben. Die haben vielleicht was runtergehandelt oder sonst irgendwas, aber genau das ist passiert. Sonst hätten die Kriminellen nicht mitgemacht. Eindeutig. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist viel wichtiger in dem Fall, den Patientinnen und Patienten mitzuteilen, du kannst dir sicher sein, deine Daten laufen nicht raus. Dass wir daraus schließen, zu fast hundertprozentiger Sicherheit, dass da Lösegeld geflossen ist. Ja, wir wissen auch, dass bei vielen anderen normalen Firmen Lösegeld geflossen ist, weil sie nicht in der Lage sind, rechtzeitig oder schnell oder weil sie kein sauberes Backup oder kein funktionierendes Backup hatten, ihre Systeme wieder zu starten. Es ist halt so, aber es macht es nicht besser. Die Kriminellen sind die, die Illegales machen, muss man hier ja sagen.
Ja, natürlich, klar. Man muss nur sagen, Kliniken stehen auch voll im Fokus, sind kritische Infrastruktur.
Ja.
Und auch nicht alle sind, sage ich mal, perfekt geschützt, weil das liegt nicht daran, dass die keine Ahnung haben oder sowas. Im Gegenteil, die haben eben sehr spezielle Prozesse. Also ein Klinikum zu schützen ist schwieriger als ein Unternehmen zu schützen, würde ich mal behaupten, weil eben viel mehr Leute an Computern arbeiten, sich Computer teilen, auch nicht primär am Computer arbeiten, sondern mal am Computer was machen. Und das sind alles so Dinge, die spielen da zusammen und machen den Angreifern gegebenenfalls auch leichter, da reinzukommen. Budgets sind immer ein Thema, klar, kann man auch drüber diskutieren. Aber Kliniken, fürchte ich, werden wir noch häufiger sehen, weil wenn du eine Klinik in so einem Landkreis gehackt hast, das haben wir ja auch in Neuss gesehen, ja, dann kann in Teilen so ein Gesundheitssystem in einer bestimmten Region auch mal einen Stresstest vielleicht nicht aushalten, weil eben das so auf Kante genäht ist, dass wenn eine Klinik weg ist, die anderen das gar nicht mehr stemmen können.
Ja, richtig. Und du hast
es schon sehr runtergespart.
Du hast völlig recht bei dem Punkt, es wird auch noch weitere treffen und da fiel mir gerade ein, ich wollte dich bloß nicht unterbrechen, der ja, typischer Arztspruch, der nächste bitte.
Ja, der nächste bitte, ja.
Ja,
ja so. Der nächste bitte. Ach, gut, Tobi, wir haben es für heute. Wenn ihr die Folge am Dienstag, am Release-Tag hört, dann kommt doch morgen am 3. Juni gleich nach Frankfurt zur ISX-Konferenz und schüttelt uns halb die Hand, weil du bist nicht da, ich bin da.
Richtig, ja.
Dann können wir...
Aber ich bin virtuell da, zumindest mittags.
Mittags, ja genau. Mittags machen wir einen Live-Podcast, genau.
Live-Podcast, genau. Bin ich zugeschaltet aus weit weg.
Aus weit weg, genau. Aus Narnia. Sehr gut.
Ich habe mich im Schrank verlaufen. Ich danke dir auch.
Wir haben's. Mach's gut.
Ja, bis dann. Ciao.